Herzlich willkommen zur Donnerstagsfolge von Football Quark. Mein Name ist Torben Dill. Mir gegenüber sitzt wer restreamt bei YouTube Live, Twitch Live und Twitter Live. Wir sind nämlich heute am Donnerstag wieder live. Der wunderbare Tobias Dannenberg.
Moin, heute ist also wieder Zeit für der frühe Vogel fängt den Wurm. Weißt du, dieses Sprichwort funktioniert aber auch nur, wenn man davon ausgeht, man ist der Vogel, ne?
Ja, definitiv.
Das also, solche Sprichworte. Wenn die Moral, ich meine, du willst kein Wurm sein, das ist mir klar, aber wenn du der Wurm bist, dann bleib lieber liegen.
Ja, und prinzipiell, solche Sprichworte funktionieren ja nur, wenn du auf der guten Seite bist. Auch dieses, mal bist du Hund, mal bist du Baum. Ja, gut. Weiß jetzt nicht, was, muss man jetzt, kann man jetzt also, moralisch also, sehen. So, ein Baum lebt also, oft länger als ein Hund.
So. Das wollte ich auch gerade sagen. Ein Baum wird älter, tendenziell.
Ja.
Sollte er zumindest.
Aber
wenn nicht als Klopapier endet.
Richtig.
Dann sollte er länger leben.
Und selbst dann wird er ja als Klopapier wiedergeboren. Also ist ja auch, das ist ja eine Zukunftschance.
Okay. Der Baum hat Perspektive, wenn er gefällt wird.
Richtig, genau so.
Bäume sind Buddhisten. Bäume glauben an die Wiedergeburt.
Das wäre eigentlich ein Folgentitel, aber dann klickt uns gar keiner.
Ja, das stimmt. Können Bäume schlechtes Karma anhäufen? Ich meine,
nee, Bäume
wenn
sind.
Wenn sie ja irgendwie auf dein Auto lauben.
Ja, aber ich glaube, Bäume sind ja per se etwas Gutes, also vom Feeling her. Und sie werden ja per se oft als Ruhepol und so weiter eingesetzt. Und deswegen können, glaube ich, Bäume kein negatives Karma haben.
Naja, und sie recyceln für uns die Luft. Na gut, okay.
Richtig, genug. Das mit dem Lauben ist zwar nervig, aber es bedeutet für viele auch, ja, jetzt ist Herbst, das ist total toll, dieses Feeling. Also,
ich glaube. Schlechtes Wetter, kalt, nass, toll. Wobei, nein, Herbst hat auch seine Momente. Der Herbst hat definitiv auch seine Momente. Man kann so ein bisschen melancholisch werden, ein bisschen träumen.
Weißt du, was der Herbst schön für Momente hat?
Hier kommt die NFL.
NFL-Football. Und darum geht's heute.
NFL-Football. Echt, boah. Okay, nice. Der war gut. Alles klar. Heute geht's um NFL.
Das Football, ist, genau. Falls ihr eingeschaltet habt, weil euch der Name gefallen hat, heute geht's hier um NFL-Football.
Nicht um Bäume. Okay. Tom, was hast du für News? Hast du allgemeine News? Was ist passiert in den zwei Tagen?
Ist irgendwas passiert? Genau, es ist ja auch quasi immer nur ein Tag. Es ist ja immer der Mittwoch, aber an dem passiert ja relativ viel. Ja,
das ist auch recht.
Die Dallas Cowboys haben Jalen Smith entlassen.
Finde ich krass. Überrascht uns das? Überrascht uns das wirklich?
Also richtig überraschend tut es mich nicht. Sie sparen dadurch halt Geld. Und die NFL ist halt ein Business. Ich persönlich würde halt so einen talentierten Spieler wie Jalen Smith zumindest entweder traden, aber vielleicht gab es keinen Markt. Oder halt erstmal im Kader lassen, weil der ist ja gut. Und die können ihn ja, also Talent im Kader zu haben, ist ja jetzt erstmal nichts Schlechtes.
Ich frage deshalb so extrem nach, weil wir haben ja schon vor der Season haben wir das nicht gesagt. Da haben wir gesagt, die haben einen verdammt starken Linebacker-Korb mit Van der Esch, mit Jalen Smith, mit Neal, mit Parsons. Und dann in der Preseason schimmert aber schon durch, dass da irgendwie ein Umbruch bei den Cowboys stattfindet. Und das hat sich dann ja auch in der Snaps-Verteilung in den ersten Games gezeigt, dass Jalen Smith und Van der Esch verdammt wenig hatten. Aber dann hatte Jalen Smith aber wieder ein bisschen mehr aufgrund Verletzungspech. Lawrence runter an die Line und Smith wieder auf Linebacker. Und das,
genau, vor allem aber Van der Esch hat dadurch halt auch profitiert. Ja. Und der kriegt durchgehend jetzt wieder viel Snaps. Aber bei Jalen Smith sind sie halt wieder zurückgegangen.
Deswegen. Ja. Also es war irgendwie nicht absehbar, dann war es ein bisschen absehbar, aber auch nicht so, dass ich damals gesagt hätte, jetzt geben die den ab oder releasen den, sondern jetzt haben sie halt eine High-Class-Rotation.
Ich hätte jetzt gesagt, dass sie den halt nicht verlängern in irgendeiner Form und dann halt sagen, okay, wenn sie nicht traden können, verlängern sie ihn halt nicht und dann ist gut. Aber anscheinend, vielleicht gab es aber auch Kabinentrouble und dann hat man gesagt, okay, uns ist die Ersparnis,
Jalen Smith,
Ersparnis lieber als alles andere.
Jalen Smith hat ja auch eine Verletzungsgeschichte. Also der war ja schon im College verletzt, kurz vorm Draft. ist das noch passiert, Ende der Season, letztes Spiel oder so, ich weiß nicht mehr genau, es war ein Top-5-Pick, einer der besten und der beste Linebacker im Draft. Und durch die Verletzung ist er in die zweite Runde gefallen zu den Cowboys. Also das ist ja schon von Anfang an ein bisschen gezeichnet durch Verletzung gewesen. Dann hat er sich ja auch in seiner Profikarriere öfter verletzt. Also wahrscheinlich sagt man einfach, wir haben ja genug Talent, dass wir das nicht mit einplanen wollen. Und dann kommt noch hinzu, dass er auch Geld kostet. Na, also da hat es wahrscheinlich die Summe aller Teile gemacht.
Genau, das kann dann natürlich sein, wenn du sowieso einen Spieler hast, mit dem du nicht weiter planst, dann brauchst du ihn auch nicht weiter bezahlen. Deswegen, manchmal ist die NFL komisch, aber halt auch einfach
ein Business.
Genau, es ist ein knallhartes Business. Was auf jeden Fall ein Business ist, ist, Stephon Gilmore war eigentlich entlassen, dann ist er aber doch für einen 6-Runden-Pick zu den Carolina Panthers gegangen. Und das finde ich irgendwie einen smarten Move. Also Gilmore wollte sowieso mehr Geld und einen anderen Vertrag. Die Patriots wollten natürlich jetzt erstmal abwarten und waren eigentlich auch in einer guten Verhandlungsposition, weil sie haben Jalen Mills, sie haben vor allem JC Jackson, die beide viel, viel günstiger sind und trotzdem gute Leistungen bringen. Und jetzt in den ersten Spielen zeigen die Patriots, dass sie in der Pass-Defense Top 4 sind und das ohne Stephon Gilmore. Und sie haben schon, sie sind nicht die Buffalo Bills, das heißt, sie haben auch schon gegen gute Gegner gespielt. Und um hier schon mal einen Ausblick auf Shots Fire zu geben. Also sie haben beispielsweise gegen Tampa Bay hat man es ja gesehen, dass diese Pass-Defense tatsächlich gut ist, auch ohne Stephon Gilmore. Deswegen hat man dann gesagt, okay, wir werden ihn nicht verlängern, weil er uns zu teuer ist. Also werden wir ihn entlassen. Und dann haben die Carolina Panthers zugeschlagen und gesagt, hier komm, wir geben euch noch einen 6-Runden-Pick dafür. Deswegen ein smarter Move. Und gerade von den Panthers, da gefällt es mir richtig gut, was die machen. Im Endeffekt haben die CJ Henderson für einen 3-Runden-Pick plus Dan Arnold gekriegt. Und jetzt Stephon Gilmore für einen 6-Runden-Pick. Haben im Draft JC Horn gedraftet. Das ist schon ordentlich. Also diese Moves gefallen mir. Und dieses Cornerback-Trio finde ich jetzt ziemlich gut, muss ich sagen. Ziemlich talentiert und vor allem auch balanced. So sie haben jetzt den Veteran dazu geholt, der die beiden Jungen anlernt. Das passt schematisch total gut, weil Gilmore halt ein guter Man-Corner ist. Und mag ich. Ich mag diese Moves, die Panthers machen.
Ja, vor allem, wir haben ja gesagt, die Panthers und insbesondere die Defense ist jetzt schon ready, also so fast ready. So, wir waren ja der Auffassung, es braucht noch ein Jahr. Da haben sie uns ja schon mal gezeigt, dass es nicht unbedingt sein muss. Und wenn man jetzt bedenkt, dass dieser 6-Runden-Pick für 2023 ist, dann scheint das auch alles nicht so schlimm. Ja, also da können sie in dem Jahr, glaube ich, auf einen Pick verzichten. Ich meine, die Rams sind in ihrem Modus, wie sie jetzt gerade sind, mit ihrem starken Team auch so, dass sie auf jeden Pick verzichten können. Die sagen, hey, wir holen starke Spieler via Trade und wir sind jetzt schon ein komplettes Team, wir brauchen nicht jeden Pick. Und so werden die Panthers 2023, denke ich, auch aufgestellt sein, dass sie dann an dem Punkt sind, also dann auf jeden Fall an dem Punkt sind, wo das ein sehr starkes Team ist, auf jeden Fall auf der Defense-Seite des Balls. Und ich glaube, da ist so ein 6-Runden-Pick verschmerzbar. Und was mir richtig gut gefällt, ist dieser Veteran-Move. Ja. Ich mein, du hast es schon gesagt, das sind junge Corners, Henderson ist jung, Horn ist jung. Ja, und dann hast du da Stephon Gilmore, der immerhin Defense-Player of the Year wurde. Wann? 2019?
2019, genau. 2020 war dann nur so lala, aber immer noch gut. Und dann kam die Verletzung.
So, die Patriots, ich habe da gestern erst gar keine Meinung zu gehabt, dann fand ich es erstmal random und dann länger drüber nachgedacht und ich sehe das genau wie du, die haben junge Spieler, die weniger kosten, die haben das Potenzial und aufgrund der Verletzungsgeschichte einfach, also ich hätte gesagt, die hätten ihm bestimmt das Geld gegeben, wenn diese Verletzungsgeschichte nicht gewesen wäre, einfach aus dem gleichen Grund, um diesen Superstar dann im Backfield zu haben und den erfahrenen Spieler, der glaube ich auch menschlich schwer in Ordnung ist und ein Leader sein kann, aber aufgrund des Verletzungspech, des angefragten Geldes und der Situation, dass die anderen Corners funktionieren, macht das Ganze Sinn. Auch wenn der Trade erstmal sehr, sehr, also 6-Runden-Pick 2023, what the fuck. Ja. Aber ja, im Nachgang macht's Sinn.
Ja,
genau, ja, das waren erstmal die beiden Big Splashes, würde ich sagen. Was hast du noch?
Dann habe ich den Jamie Collins, kommt vielleicht zu den Patriots zurück, was mir persönlich natürlich gut gefällt, weil dann Vannoy, Hightower und Collins zum dritten Mal wieder vereint sind. Und das gefällt mir im Linebacker-Korb natürlich sehr, sehr gut, weil das natürlich eine erfolgreiche Ära der Patriots zusammen geprägt hat. Und jetzt ist auch noch John Uche da, Matt Judon ist gut eingeschlagen. Also diese Defense der Patriots, die ist for real. Also die gefällt, so wie man halt die Offense kritisieren muss, muss man, finde ich, die Defense der Patriots tatsächlich echt loben. die ist variabel, die ist in der Front flexibel, die ist in der, also in der Front 7 flexibel und die hat echt eine Menge Qualität.
Ich habe mein Game nur wegen der Patriots-Defense bei Fantasy-Football gewonnen. Ich weiß nicht mehr welches, aber da hat die einfach 19 Punkte gemacht. Und ich so, ja. Damn. Und mein Gegner hatte, glaube ich, die Dolphins. Und die haben genau einen Punkt gemacht. Genau. So, und dieses 18-Punkte-Gap hat mich am Ende gewinnen lassen.
Ja, und also, das Ding ist, man spricht im Moment gerade gar nicht so darüber, dass die Patriots-Defense echt stark ist, weil die Offense halt struggelt. Und weil Mac Jones natürlich ein bisschen was überstrahlt. Aber man spricht eigentlich nicht, dass diese Defense dieses Team halt durchgehend in den Spielen hält. Also.
Ja. Aber da sind wir ja bei einem grundlegenden Problem. Worüber reden die Medien? Quarterbacks, Receiver, Touchdowns. Und Defense, ja, die ist gut. So.
Genau, dann ist
und man selber merkt das doch auch.
Dann ist die ganze Defense halt gut. Und nie irgendwie einer. Es sei denn, du bist Aaron Donald.
Also ich meine, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke das halt auch, wenn ich die Spiele nachbearbeite. Das Erste, wo man hinguckt, ist der Quarterback. Wie hat sich der Quarterback geschlagen? So, das ist immer das Erste. Also die Defense muss schon heavy performt haben, dass ich sage, okay, das ist jetzt, damit fange ich an. Oder das ist eine Riesenerwähnung. Ich versuche es schon immer. Aber die spektakulären News kriegst du halt einfach über die Offense. Leider ist es so. Ja. Aber gut ist, eine Defense ist dann, und das ist leider so, wenn du nicht viel über die Defense hörst, scheint sie zu funktionieren. Weil meistens redet man über die Defense, wenn es so gar nicht läuft.
Das stimmt.
Was ich meine? Ja, also wenn du nichts über die Defense hörst, dann funktioniert sie zumindest.
Ja.
Ja, und ja, was haben wir noch? Torben, eine unserer oder meine eine Overreaction und über was wir auch stark diskutiert haben, ist schon, eingetreten. Und ich glaube, das war die du unwahrscheinlicher fandest. Ja, also Jimmy G hättest du, glaube ich, eher auf die Bank gesetzt. Aber nein, es ist Andy Dalton, der jetzt nicht mehr QB1 ist. Matt Nagy hat verkündet, Justin Fields übernimmt das Steuer. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Was war dein erstes Gefühl, als du das gelesen hast? Was hast du dir gedacht? Damn!
Ja, ich habe mir gedacht.
Tobi hat recht.
Nein, daran habe ich tatsächlich nicht gedacht. Ich freue mich, wenn du recht hast. Also ich glaube, ich bin einfach ein bisschen kritischer, was Justin Fields angeht, als andere. Und wahrscheinlich sehen da viele viel Potenzial. Und ich sehe da auch viel Potenzial. Ich sage einfach nur, dass das noch nicht so weit ist. Und. Ja. Von daher, zukunftsträchtig gesehen, kann ich es verstehen. Für Justin Fields wird es auch gut sein, weil er hat Erfahrung, er kriegt Game Experience. Ich habe ja immer aus dem Standpunkt argumentiert, Matt Nagy will seinen Job behalten. Und daher wäre er die Dalton für mich die safere Variante gewesen, sagen wir es so. Wenn er jetzt anderer Meinung ist, Justin Fields gibt ihm die Option zu laufen. Also von daher, das kann funktionieren.
Ich glaube halt auch. Ich glaube, Justin Fields ist nicht der bessere Quarterback zu diesem Punkt, an diesem Punkt. Und aber ich glaube einfach, Andy Dalton ist auch nicht wirklich viel besser. Vielleicht ein bisschen, aber nicht so viel besser, dass ich sagen würde, oh mein Gott, wie kann man den jetzt nicht starten lassen? Ich meine, ja, Justin Fields polarisiert vielleicht die Fans, ne? Und oh mein Gott, Chicago freut sich, endlich ein QB mit Charakter und Ausstrahlung oder wie auch immer man das nennen will. Mhm. Aber es ist ja, wie gesagt, nicht so, dass Andy Dalton den jetzt völlig überstrahlt mit seiner Performance. Von daher glaube ich, dass das Gap dazwischen nicht so groß ist. Und wenn Justin Fields das Running Game zum Laufen bringt, dann hat er einfach diesen X-Faktor mehr. Ja. Und so viel besser ist Andy Dalton dann im Passing Game auch nicht. Mal schauen.
Ja, deswegen.
Okay.
Aber irgendwo war es abzusehen, dass es im Laufe der Saison kommt. Wenn die Bears nicht erfolgreich sind, dann war es halt relativ klar. Deswegen, ich würde sagen, das waren die News. Jetzt kommt nämlich der witzige Teil. Jetzt kommt Werbung. Bis zum German Bowl, also bis zum Samstag am 9.10., das ist übrigens wieder Werbung für den German Bowl, könnt ihr noch bei firstdown.eu, also bei Bonzo, 10% auf Handschuhe und Footballschuhe bekommen. Einfach Quark 10 eingeben. Quark 10 ist hier das Zauberwort. Wenn ihr online geht, dort im Online-Shop etwas bestellt, einfach Quark 10 eingeben und 10% auf Handschuhe und Footballschuhe bestellen. Sparen. So, was hast du dazu zu sagen? 9.10. German Bowl, First Down. Hast du endlich Handschuhe, Tobi?
Oh Mann, ja, ich wohne so weit weg. Ich wollte ja persönlich rumfahren, aber es bietet sich einfach leider nicht an. Das werde ich zwar trotzdem machen, mal gucken, ob ich das noch in unser Quark 10 Range schaffe. Ich hoffe es. Aber
10% würde ich mir nicht entgehen lassen.
Ja, da hast du natürlich recht. Ja, ich schaue nochmal vorbei. Aber ich bin auch irgendwie. Ich mag meine Handschuhe. Man ist so, kennst du den Football-Aberglauben, wenn du so einmal was Gutes mit denen gemacht hast und du denkst, ich gebe sie dir ein.
Nein, ich bin Liner und da gehen Handschuhe einfach im zweiten Training kaputt. So.
Ja, meine ist da. Ja, mein Daumen guckt inzwischen auch aus. Ja, okay, ist ja gut, ich brauche neue Handschuhe. Quark 10, ich werde sie mir gönnen.
Quark 10 von firstdown.eu. Werbung Ende. Kommen wir zu den Spielen.
Let's go.
Also, es gibt nichts, was ich mehr mag, als hier Werbung einzuspielen. Vielleicht werde ich auch irgendwann so Jingle-Sprecher.
Du meinst wie Charlie Sheen, nur dass du nicht die Sounds am Klavier produzierst, sondern dass du deine Stimme dafür ergibst.
Genau. Also ich prostituiere meine Stimme dafür.
Das hat Charlie Sheen gemacht, ne? Ja, der hat Jingles geschrieben. Ja. Wie hieß der in der Serie? Charlie Harper hat
Kinder-Jingles geschrieben, dann auch zum Schluss, ne? Also.
Ich weiß es nicht.
Also er hat erst Werbeslogans geschrieben und dann, glaube ich, Kinderlieder.
Also. Ja, stimmt. Und das war so ironisch, weil er ja nicht der Typ ist, der Kinderlieder schreiben sollte. Okay, ja. Kommen wir zu den Spielen. Donnerstagsspiel, die Seattle Seahawks gegen die Los Angeles Rams. Tom, wen hast du da vorne? Wer macht das Ding?
Für mich, wenig überraschend, die Los Angeles Rams. Die Seattle Seahawks Die Rams haben eine Schwäche. Sie haben ein Problem, wenn das gegnerische Team downhill wirklich physisch laufen kann. Die Seattle Seahawks können genau das nicht. Sie können nicht laufen. Also von daher mache ich mir da wenig Gedanken. Ich glaube, dass die Rams am Ende des Tages gewinnen werden. Ja, und die Seahawks natürlich ihre Nadelstiche setzen können, weil das ist ein qualitativ gutes Team, aber es wird am Ende nicht reichen. Ich schätze die Rams als stärker ein.
Ich finde immer, Seattle Seahawks, das ist so eins dieser Teams, die immer so einen Vertrauensvorschuss kriegen. Ja, also das ist so das Team, wo man sehr oft auch liest, nee, die gewinnen. Warum?
Naja, ja, es sind die Seahawks.
Es sind halt die Seahawks so. Ne? Und das stimmt ja auch ein Stück weit. Und gestern habe ich wieder so eine abgefahrene Statistik gesehen, dass die irgendwie die letzten 19 Donnerstagsspiele oder so nicht verloren haben. Aber ich denke mir mal, so eine Statistik könnt ihr euch sonst so hinschmieren, weil jedes Jahr ist neu, jedes Jahr ist es ein anderer Gegner.
Jedes Spiel ist neu. So. Also,
ja, als wenn sich jetzt die Rams denken, oh shit, die haben die letzten 19 oder was auch immer Donnerstagsspiele nicht verloren.
Da brauchen wir gar nicht antreten. So, ne?
Oder wie viel auch immer es waren auf jeden Fall viele. Ja. Was für ein Bullshit. Und ganz ehrlich, die Seahawks haben so ein Struggle auf Cornerback. Und Cooper Kupp, war er jetzt eigentlich Player des Monats?
Cooper Kupp war Player des Monats, ja.
Ja, genau, so völlig zu Recht.
Für uns hatten wir Matthew Stafford als Player des Monats. Also der
Football-Quark, das macht meine Argumentation nur besser.
Ja. Der Football-Quark-Star des Monats war Matthew Stafford, aber der NFL-Star, also das inoffizielle Ding hier, war Cooper Kupp.
Ja, so siehst du. Also das heißt, und beide spielen bei den Rams. So.
Genau.
Und was haben wir noch letztens gesagt? Was haben die Seahawks für ein Problem? Also auf der Defense-Seite des Balls.
Ja.
Die Cornerbacks. So, und Matthew Stafford und Cooper Kupp werden die einfach zerlegen. So, das ist meine Theorie, warum das hier am Ende ein Sieg für die Los Angeles Rams wird. Ich glaube, es wird ein geiles Spiel und es werden auch viele Punkte fallen. Aber die Rams werden das am Ende machen.
Deswegen, ich würde sagen, kommen wir zum nächsten Spiel.
Kommen wir zu den Sonntagsspielen.
Wir müssen hier ein bisschen durchhasseln. Wir müssen hier so eine Dynamik reinkriegen.
Eine Dynamik, okay, komm mit Flo. Ich lass kurz die Wirbel knacken. I'm ready. So, die Sonntagsspiele. Die Atlanta Falcons gegen die New York Jets. Oh mein Gott, das wird ein richtig tolles Spiel. Bin ich gehypt auf das Game, Dorm. Bin richtig gehypt.
Das ist richtig gelogen.
Geile Nummer.
Das ist so auf so vielen, auf so vielen Ebenen falsch, was du gerade gesagt hast.
Es ist einfach so.
Hey, ich habe die Hoffnung, ne, dass die Jets eine Serie starten. Würde mich für die Jets freuen. Ich glaube es aber nicht. Ich sage einfach, also die Sieg Atlanta, die Offense von Atlanta hat sie ja jetzt irgendwo geklickt. Ich glaube, dass die scoren können und die Jets haben letzte Woche, sie haben gewonnen und wir haben uns auch wirklich gefreut darüber. Aber die haben halt auch da war viel Fremdverschulden bei, sagen wir es so. Die haben auch viel von den Fehlern sozusagen profitiert. Ich halte die Offense der Falcons dann jetzt mittlerweile zu stark. Wenn sie das von letzter Woche aufs Feld bringen, müsste das eigentlich reichen. Aber es ist ein Low-Level-Spiel.
So. Ja, auf jeden Fall ist das ein Low-Level-Spieler. Und ich meine, die Falcons sind auch definitiv dafür zu haben, viele Fehler zu machen, von denen die Jets profitieren können. Die Jets, was mich immer noch überrascht hat, sind die 7-6, die sie letzte Woche hatten. Ne, das ist crazy und wenn sie das wieder abrufen können sie das auch gewinnen. Aber das müssen sie auch abrufen können, weil ich glaube jetzt nicht, dass Zach Wilson hier überperformt ab jetzt. Ne, das glaube ich nicht. Also da werden sie immer noch strugglen. Die Falcons Defense ist ein Desaster. Also wenn Zach Wilson nochmal ein krasses Game hinlegt, dann vielleicht in diesem Spiel. Mhm. Aber ich glaube auch, dass die Falcons Offense gut genug im Rhythm ist, um das kompensieren zu können, ihre Defense. Und das wird wirklich, wirklich ganz, ganz mieses Spiel. Aber vielleicht ist das ja auch mal das Spiel, wo wir mehr von Kyle Pitts sehen. Dass er sich besser freiläuft, dass er, die Bälle gedroppt war jetzt nicht so das Problem, das war Calvin Ridleys Problem und ich glaube, das sieht man einmal und dann auch nicht mehr. Also ich glaube, das Problem wird diese Woche nicht mehr sein. Und ja, Patterson, gut, dafür wird der vielleicht nicht mehr ganz so stark sein.
Doch.
Der hat eine Serie.
Also
Wann ist dieser Überraschungseffekt weg? So, die Liga hat ja nicht damit gerechnet, oh, die Falcons zaubern jetzt Cordarrelle Patterson aus dem Hut und machen mit dem einfach alles als Gadget-Player. So, wann ist dieser Effekt weg? Weil die Gegner wissen, okay, wir müssen uns darauf einstellen, Patterson, der Hybrid-Offense-Player, der Positionslose.
Das war tatsächlich meine Theorie letzte Woche und letzte Woche hat es auch funktioniert.
Ja, wann ist dieser Punkt? Und ich setze nicht dagegen, vor allem nicht gegen die Jets, also glaube ich, dass die Offense von den Falcons genug scoren wird und ich bin da bei dir, Atlanta.
Ja.
Okay, nächstes Spiel. Kommen wir zu den Houston Texans gegen die New England Patriots.
Das können wir aber relativ schnell, finde ich, abhaken. Also, wenn die Patriots haben einige Probleme, aber ich glaube, die Defense der Patriots ist stark genug, um diese Houston Texans Offense irgendwie bei unter 10 Punkten zu halten. Wenn jetzt nicht irgendwie was Krasses passiert. Natürlich auch die Texans haben genug Talent und die Texans können laufen normalerweise. Das ist so die Schwachstelle dieser Patriots-Defense irgendwo. Trotzdem halte ich die Offense dann doch für stark genug, um das Team, also die Houston Texans, zu schlagen. Die Houston Texans sind eigentlich gerade ein Team, da gerade jetzt ohne Tyrod Taylor, was du schlagen musst. Da gibt es auch keine Diskussion. Also auch für Mac Jones gibt es hier keine Diskussion.
Ja, safe nicht. Also ich tippe erst wieder, wenn überhaupt, ja, auf die Texans, wenn Tyrod Taylor wieder da ist.
Ja, genau.
Solange Tyrod Taylor nicht wieder da ist, kriegen die Houston Texans von mir keinen Win-Pick. Egal gegen wen. Aber auch das Running Game läuft nicht so. Obwohl da Namen sind, wie zum Beispiel Mark Ingram oder Philip Lindsay.
Ja, natürlich, aber die spielen halt auch nur gegen 8-Mann-Boxen.
Ja, ja, genau. Und solange Tyrod Taylor nicht wieder da ist, wird sich das auch nicht ändern, weil Mills ist in eine ungünstige Situation reingekommen. Niemand hat erwartet, dass der in Season Run ready ist. Und so spielt er auch. Und das ist auch gar kein Vorwurf. Aber das ist halt einfach so. Ja. Und ja, zu den Patriots. Ich würde sagen, lass Damien Harris starten, weil ich glaube, der wird viele Yards holen gegen die Texans. Auf Running Back.
Okay, du willst einfach nur Fantasy-Punkte haben.
Ja. Safe. Also ich habe Damien Harris aufgestellt. Und ich glaube, das wird ein Breakout. Ich glaube, das wird so ein richtig schönes Wohlfühl-Breakout-Game für Mac Jones.
Weißt du? Wäre geil.
Also ich könnte mir vorstellen, das braucht er jetzt. Ich glaube, das braucht er nach den letzten Spielen und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Spiel kommt.
Ja. Deswegen, weiter geht's.
Okay. Alles klar. Nächstes Game. Die Minnesota Vikings gegen die Detroit Lions.
Da bin ich bei ganz klassisch Sieg Vikings. Also da gibt es für mich keinen Überraschungspick. Die Defense der Vikings ist zu gut. Also die hat mir gut gefallen gegen Cleveland. Und die Detroit Lions sind nicht stark genug, sozusagen, um die Qualität der Vikings einzudämmen. So, und Kirk Cousins hat keine zwei schlechten Spiele in Folge. Deswegen ist er ja ein guter Fantasy-Quarterback.
Ja. Schön, dass wir hier die gleichen zwei Punkte haben. Ich denke auch, dass Kirk Cousins nicht nochmal so ein Spiel performt wie letzte Woche. Und wenn es einen Punkt in dieser Defense gibt, was ja auch vor der Season Thema war, die Run-Defense. Und ja, die hat gegen die Browns relativ viel Run ja zugelassen. Und ja, die Detroit Lions haben nicht so schlechte Running Backs, die ich persönlich sogar sehr gut finde. Also das Duo von Jamal Williams und DeAndre Swift gefällt mir sehr gut. Aber Swift und Williams sind nicht Chubb und Hunt.
Genau. So.
Das heißt, wenn die nicht mindestens das gleiche produzieren wie letzte Woche, die Browns gegen die Vikings, was ich nicht glaube, dann mache ich mir gar keine Sorgen. Und deswegen, ich habe erst überlegt, aber ich tippe hier auch auf die Minnesota Vikings. Kein UI an dieser Stelle.
Okay. Ist dein UI diesmal gut? Also ich glaube, ich habe ein UI, was, glaube ich, sonst keiner hat.
Mein UI ist nicht so überambitioniert wie letzte Woche, sagen wir es mal so.
Also das ist auf jeden Fall ein closeres Ding. Also meins ist überambitioniert.
Also dein Ü-Ei ist meins von letzter Woche.
Ja, so, so.
Ungefähr. Also. Das Level. Ja, ich glaube, meins ist so das Level von letzter Woche, was du hattest vielleicht nicht mal, weil, weiß ich nicht. Kommen wir ja noch zu. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Carolina Panthers gegen die Philadelphia Eagles.
Sieg Panthers. Also ich glaube, das wird ein offener Schlagabtausch bis zu einem gewissen Grad. Also ich halte wirklich von Jalen Hurts mittlerweile echt viel. Das gefällt mir, was er macht. Es gefällt mir, was Devonta Smith da macht. Es gefällt mir, dass Zach Ertz wieder performt, dass Goddard wieder da ist. Das ist alles in Ordnung. Ich glaube aber, dass die Panthers Defense diese Offense so weit beschränken kann, durch einen guten Pass Rush beispielsweise, und auch durch ihre Qualitäten gegen die Run-Defense. Das heißt, sie werden auch Jalen Hurts als Runner sozusagen limitieren. Und deswegen wird es für die Panthers reichen. So.
Ich glaube, das wird ein sehr interessantes Game auf jeden Fall. Ja. Und ich finde, die beiden Teams sind nicht so weit voneinander weg. Für die Panthers gab es letzte Woche ein Reality-Check. Ja, so, das war das erste gute Team. Das haben sie verloren. So, da also müssen sie jetzt erstmal wieder rauskommen.
Also ich glaube, diese Teams sind nicht so weit auseinander, wie die Records es aussagen. Sagen wir es so.
Genau, das glaube ich auch. Und weißt du was, die Eagles kriegen von mir einfach mal einen Vertrauensvorschuss, weil ich glaube, für die Eagles wird es auch ganz stark darum gehen, dass sie es schaffen, nicht mehr so viele Flags zu bekommen. So, und ich sage jetzt einfach mal, das klappt. So. Der Headcoach hat ihm mal so ein bisschen auf den Hinterkopf gehauen und gesagt, Jungs, ja, spielt mal wie Männer und spielt mal diszipliniert, ja, und kassiert nicht so viel Flaggen.
Spielt mal wie Männer, spielt mal diszipliniert. Also das ist das, also der Zusammenhang zwischen ein echter Mann sein und diszipliniert sein ist.
Ich spreche hier von erwachsener Reife und nicht von toxischer Männlichkeit, ja, okay. Mit zu viel Testosteron, sondern ich spreche von erwachsener Reife.
Stimmt, von zu viel Testosteron sollten wir in der NFL nicht sprechen.
Du weißt genau, was ich meine. Ja. Ich spreche hier nicht von Hitzköpfigkeit und ich bin krasser als du. Das meine ich nicht mit Männlichkeit, sondern ich meine damit, einfach mal den Kopf einzuschalten und keine scheiß Flagge zu kassieren, die richtig unnötig ist. So. Und ich weiß nicht, ich glaube an Jalen Hurts und ich wollte eigentlich dieses Spiel einleiten mit alle guten Dinge sind drei, aber das stimmt nicht, weil ich habe gegen die Eagles getippt, als sie gegen die Cowboys gespielt haben, aber ich habe da schon gesagt, es wird knapp, dann hatte ich mein Ü-Ei, so und jetzt bitte Eagles, rettet mich irgendwie, deswegen kriegt er hier nochmal, kriegt nochmal eine Chance. Das ist nicht alle guten Dinge sind drei, ich finde nicht, es reicht nicht für ein Ü-Ei, ich finde die beiden Teams sind nicht so weit auseinander.
Okay.
Naja, für mich reicht das nicht für ein Ü-Ei. Okay. Ich weiß nicht, ob das andere Ü-Ei so viel krasser ist, aber das ist noch nicht mein Ü-Ei. Ich finde, das fühlt sich nicht an wie ein Ü-Ei. Nee. Einfach nur Philly. Einfach nur Eagles.
Okay.
Okay. Kommen wir zum nächsten Game. Das ist das Washington Football Team gegen die New Orleans Saints.
Ja, da muss ich ganz klar sagen, ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, wie ich die Saints irgendwie predikten soll.
Also man weiß halt im Zweifel jede Woche anders, immer im Wechsel. Ja, immer, genau. Einfach im Wechsel. Ist das jetzt eine gute Woche?
Ja, genau, das ist halt der Punkt. Wenn es eine gute Woche ist und die Defense konsequent vier Quarter performt, dann haben sie eine Chance, weil die Washington Defense ist nicht so gut, wie ich gedacht habe. Ich sag jetzt aber einfach mal, ich schiebe den Taylor Heineken Train so ein bisschen aus der Garage und sage, zwei Siege in Folge für Washington, also Sieg Washington.
Ah, okay, great, ne? Ich will gar nicht sagen crazy, also weil es nicht crazy ist, völlig nachvollziehbar. Und Ron Rivera hat gesagt, sein Team ist resilient und damit hat er recht. Sie haben es geschafft zu gewinnen, egal was kommt. Mein Problem ist, dass ich das an dieser Stelle der Season sagen muss, ist krass. Aber mein Problem ist die D-Line vom Football-Team und die Saints haben eine verdammt gute Offensive Line. Und ich glaube, dass die Saints O-Line genug Zeit freiräumen kann für Quarterback und genug Gegner durch die Gegend schieben kann für die Running Backs, dass es ein knapper Sieg für die Saints wird. Und ich glaube auch, dass Alvin Kamara nicht nochmal ein Spiel mit null Passing Yards haben wird, sondern dass sie ihn vernünftig einbinden. Und ja, man muss auch sagen, die Saints haben letzte Woche verloren, aber sie haben auch mit, was war das, 11 Punkten oder so, mit 8 Minuten left auf der Uhr geführt. Also sie haben sich mindestens auch ein bisschen selber ins Bein geschossen. Von daher glaube ich, dass sie das nicht erneut tun. Dafür ist Sean Payton auch ein zu guter und zu erfahrener Headcoach und das Ding gewinnen diesmal wieder die Saints. Und ich bleibe bei der Theorie, dass das einfach jede Woche wechselt und diese Woche ist eine Woche, wo die Saints wieder gut drauf sind.
In allen ungeraden Wochen gewinnen die Saints.
Genau. Prediction erledigt. Über die Saints wollen wir nicht mehr reden.
Ja, okay. Season.
Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Oh, das wird nicht so schön. Die Jacksonville Jaguars gegen die Tennessee Titans. Tom, sind die Titans die Enttäuschung für dich dieses Jahr?
Ich habe sie auf jeden Fall stärker eingeschätzt. Das muss ich ganz klar sagen. Und ich kann sie, also ich, die gewinnen gegen die Jaguars. Aber ich glaube auch, dass die Jaguars eine Chance haben, dass das ein Überallpotenzial hat irgendwo. Wenn die Jaguars jetzt mit ihrer Run-Identität, mit James Robinson und Trevor Lawrence auch als Runner, einen Plan für die Offense haben, der funktioniert, kann ich mir vorstellen, dass die Titans verlieren. Ich sage aber jetzt mal, dass die Titans Wut im Bauch haben, dass Derrick Henry einfach 50 Carries nehmen wird und dass es am Ende reichen wird, dass die Titans gewinnen. Und ich glaube halt auch, dass die Jaguars so unerfahren sind, dass dann so ein erfahrener Veteran-Quarterback wie Tannehill dann doch Lücken findet in der Defense der Jaguars.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also erstmal dieses Urban Meyer-Drama, was da abging die letzte Woche, wird hier kein Faktor sein. Ja, dafür ist das die NFL, das ist so professionell, ja. Das ist ja nicht am College so. Also das klammer ich mal aus. Ich glaube, dass Trevor Lawrence wirklich gut spielen wird. Gerade auch gegen die Titans Defense. Ich glaube, der wird das erste Mal ein wirklich gutes Game abliefern mit mehreren Touchdown-Pässen, 2 oder 3 und vielleicht auch keinem Fehler. Kein Pick, aber es wird nicht reichen, weil die Defense nicht stark genug ist, um Derrick Henry zu stoppen. So, das wird am Ende den Unterschied machen, aber ich sehe das wie du, dieses Spiel hat UI-Potenzial, das können die Jaguars gewinnen. Das ist nicht unmöglich, weil ich bin sehr enttäuscht von den Titans.
Ja.
Bis jetzt.
Ja, genau,
wenn kann man bedenkt, was die Erwartungshaltung vor der Season war. Stand jetzt, nicht erfüllt, kann sich noch ändern.
Also natürlich. Ich glaube, die Titans sind so ein Team, die brauchen eine Bye-Week.
Ja, das glaube ich auch, um sich neu zu ordnen.
Ja.
Ihr Glück, dass sie in einer nicht allzu starken Division sind. Ja, das kann man, glaube ich, so sagen.
Punkt.
Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Ich bin echt gespannt, was dein UI ist, wenn du sagst, das ist so eine Sensation. Vielleicht ist es ja das. Vielleicht ist es ja das. Das wird mich jetzt überraschen. Tampa Bay Buccaneers gegen die Miami Dolphins.
Ja, also so. Also ich bin auch nicht lebensmüde.
Also, okay.
Das wäre richtig wild, ey.
Ich hab nämlich, mein Tipp war so, na, vielleicht hat er Titans Jaguars, aber das hat's ja nicht. Also jetzt bin wirklich gespannt. Nee.
Hier sage ich also erstmal Tampa Bay gegen Miami, Sieg Buccaneers. Solange die Buccaneers haben ja, wie wir festgestellt haben, Probleme in der Secondary. Das Problem ist, die Miami Dolphins werfen nicht tiefer als 5 Yards. Gefühlt und
wie witzig. Können wir bitte festhalten, dass das genau mein Punkt ist, der hier steht? Ja. Jacoby Brissett hatte letzte Woche einen Pass, der länger war als 20 Yards.
Ja,
so, und genau das steht hier. Secondary ist mies, aber ey, kein Stress gegen die Offense von den Dolphins. O-Line gibt denen auch keine Zeit.
Genau, die O-Line gibt denen halt auch keine Zeit und der Pass-Rush der Bucks ist gut und die Offense der Bucks ist sowieso gut und du musst halt auch sehen, die Bucks versuchen ja auch immer noch grundsätzlich ihr Run-Game zu etablieren. Also auch wirklich unglaublich konsequent. Teilweise ein bisschen ineffizient konsequent, finde ich, dass sie halt grundsätzlich Runs in Early Downs bringen und so weiter. Aber gegen die Miami Dolphins wird das halt funktionieren, weil die Qualität der Dolphins ist die Secondary, aber in der Front 7 sind sie nicht gut. Von daher, come on, Sieg, Bucks und abgehakt.
Ja.
Alles andere würde mich richtig überraschen.
Ja, alles. Also ja, das wäre ein dickes, fettes, prall gefülltes Überraschungsei, wenn hier am Ende die Dolphins gewinnen.
Ja.
Weil das einzige Matchup, wo ich eine Chance sehen würde, gibt's nicht, weil die Offense die Schwäche der Secondary einfach nicht ausnutzen wird. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Und das Spiel ist tatsächlich mein Überraschungsei. Und das sind die Cincinnati Bengals gegen die Green Bay Packers. Ist das auch dein UI?
Das ist auch mein UI.
Nice! Aber ich finde, findest du, das ist überambitioniert? Ich weiß nicht, also den Packers.
Also ich finde von der öffentlichen Darstellung her, die Bengals
gegen
die Packers.
Das ist das Gleiche wie mit den Seahawks.
Ja. Niemand interessiert sich für die Bengals und die Packers werden immer übelst hochgejubelt. Ich finde die Bengals aber dieses Jahr, die haben eine grundsolide Defense und die haben eine starke Offense und Joe Burrow ist ja wohl übelst gut drauf. Und die Packers gefallen mir einfach noch nicht so gut. Und das ist meine Prediction dafür. Scheiße, dass du das auch hast. Mann!
Ha! Ich find's, aber das ist zum ersten Mal passiert, oder? Das ist zum ersten Mal passiert, dass wir das gleiche über haben. Er muss doch auch mal sein.
Ja,
Back to the Good Old Harmony Podcast.
Ey, es ist mega witzig, dass du das auch so siehst.
Ey, ich finde, die Packers sind wie die Seahawks. Die kriegen immer prinzipiell erstmal einen Vertrauensvorschuss. Aaron Rodgers muss nur so semi-gut spielen die Woche zuvor und schon, ja gut, die haben Aaron Rodgers, die haben Davante Adams, aber dass die mit X-Rookies spielen, dass da, ich meine, weiß ich nicht. Also die Packers, die ja, die grooven sich ein und nach Woche 1 wurde es auch besser, und aber es ist, überzeugt mich noch nicht so. Und die Bengals sind für mich die Überraschung des Jahres. Ja. Die hätte ich im Leben nicht so stark eingeschätzt. Wirklich nicht. Und das liegt vor allem an der Defense, dass die insgesamt so gut performt. Dass Joe Burrow, natürlich Joe Burrow von einem Kreuzbandriss zurückzukommen, ist immer ein Fragezeichen. Und wir haben das auch schon gesehen, mit Karrieren, wie diese daran scheitern können. Siehe Robert Griffin bei Washington damals, nach seiner Rookie of the Year Campaign und dann, ja, Kreuzbandriss und dann war es das. Aber ja, genau, er ist halt ein Rusher und Joe Burrow ist das nicht. So, Joe Burrow ist nicht ganz so abhängig von seinem Kreuzband. Ja. Und ich habe da nicht wirklich dran gezweifelt, und er zeigt auch, dass das unnötig gewesen wäre, daran zu zweifeln, weil er performt. Er ist selbstbewusst, das ist das Entscheidende. Er ist ein Leader, er hat Bock, dieses Team anzuführen, und die Defense hilft ihm gut genug und die O-Line hilft auch gut genug. Weil das war so das Fragezeichen.
Wir haben einen Sack zugelassen im letzten Spiel. Und wir haben ja wir hatten ja schon gesagt, dass die Bengals irgendwie auf einem guten Weg sind, aber wir gesagt haben, so, es geht, dieser Rebuild dauert uns ein bisschen zu lange, so, was die Qualität und so weiter angeht. Und wir haben uns halt gefragt, reicht die O-Line und reicht die Defense? Und die Defense macht einen Mörderjob, die sind gerade Top 7. Und die O-Line, ja, die hatten, natürlich lassen die hin und wieder mal einen Sack zu, aber das ist keine Top-O-Line, aber die sind halt so irgendwo im Mittelfeld, vielleicht leicht unteres Mittelfeld, aber das reicht halt. Joe Burrow kann das überspielen. Solange sie nicht grottig sind, reicht es, gute Offense aufs Feld zu bringen.
Aber machen wir uns nicht zwei, wenn die Offensive Line auch noch richtig gut wäre, dann ja, was bräuchten die Bengals da noch? Genau. Ich wüsste es nicht. Ein Top-Tier-Running-Back in Joe Mixon, einen krassen Receiver-Core mit Higgins, Chase und Boyd, ja, eine Tight-End mit Uzoma. Uzoma?
Ja, nee, genau, Uzoma muss halt fit sein.
War richtig ausgesprochen, egal. Ja, auf jeden Fall, ja, passt schon. Ihr wisst, wen ich meine. Das sind krasse Waffen. So, also dann, eigentlich sind sie wirklich nur eine O-Line entfernt. Ja, wo wir sagen, die Broncos sind ein QB entfernt, dann sind die Bengals vielleicht noch ein bisschen müssen sie noch nachjustieren an der Offensive Line, aber die ist definitiv gut genug.
Ja.
So, und ich sehe hier tatsächlich die Bengals vorne. Und ich glaube, das ist weniger ein Überraschungspick, als viele denken. Das ist wirklich einfach der Medienrummel, den die Bengals eben nicht haben.
Darum geht es mir. Darum geht es mir, und ich glaube, in der öffentlichen Wahrnehmung ist das mega Ü-Ei.
Ja, die Differenz ist einfach zu groß. Wo die Packers den Vertrauensschuss kriegen, kriegen ihn die Teams wie die Bengals eben nicht.
Genau.
So, und deswegen wirkt das so eindeutig, ohne eindeutig zu sein. Ja, schön, dass wir das gleiche Überraschungsei haben. Dann können wir nächste Woche wenigstens zusammen enttäuscht oder motiviert sein, wenn wir darüber sprechen.
Das und nächste Spiel. Gegenseitig auf unsere Schultern klopfen.
Ja, oder das Spiel einfach nicht besprechen.
Das machen wir nur das machen wir nur mit Arizona nicht.
Ja, du hast recht. Und das ist völlig, es gibt gar keinen Grund. Ist Wurst. So, das nächste Spiel. Die Pittsburgh Steelers gegen die Denver Broncos.
Ja, ich muss ja sagen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie fit Teddy B wirklich ist, aber ich halte von den Steelers halt nichts. So, und ich halte die Steelers Offense halt echt für zu harmlos. Ich glaube nicht, dass die was gegen die Denver Defense bringen können. Und ich würde sogar so weit gehen, Denver gewinnt auch mit Drew Lock.
Oh, witzig. Ich habe hier stehen, wenn Drew Lock startet, gewinnen die Steelers.
Ja, also ich glaube halt dann sowas an, so einen Pick 6 für die Defense und dass darüber dann die Special Teams noch performen. Und
ja, ich glaube, das ist so ein Spiel, also wenn Drew Lock startet, wobei Drew Lock auch mal zwischendurch gute Spiele hat, also wenn das ein gutes Spiel wird, das ist ja der Grund, warum er überhaupt so lange starten durfte, weil er ab und an dieses eine Spiel hatte. Ne?
Richtig.
Aber wenn dem so ist, habe ich Pech, aber ich glaube es nicht und deswegen tippe ich auf die Steelers. Falls Drew Lock startet. Das ist ja, ist das, also das ist noch nicht safe. Ne? Also das hängt ja noch so ein bisschen in der Schwebe.
Genau.
Oder? Also das ist noch nicht, die haben nicht endgültig.
Sie haben noch nicht endgültig gesagt hier, dass Drew Lock startet. Wir werden es sehen. Aber es ist schon, ich glaube schon wahrscheinlich.
Also. Ja, das heißt, aber selbst dann ist Teddy Bridgewater immer noch angeschlagen. Und ich weiß nicht, ich glaube, Mike Tomlin ist routiniert genug, um das irgendwie in so einem Low-Scoring richtig unattraktiven Spiel über die Bühne zu wuppen. Ja. Ja, und deswegen gehe ich hier mit den Pittsburgh Steelers, aber es wird, also ist ganz ehrlich, wenn das andersrum ausgeht, dann überrascht mich das kein bisschen. Kein bisschen. Null. Gar nicht. Also das ist das wird kein schönes Spiel.
Das glaube ich auch nicht.
Ich glaube, so weit kann man gehen. Die Raiders gegen die Bears. Wen siehst du da vorne?
Die Raiders. Ich glaube, dass sie sich rehabilitieren nach der Niederlage gegen die Chargers. Ich glaube tatsächlich, dass man dieses Jahr gegen die Chargers verlieren kann. Die Bears Offensive Line kann, glaube ich, einfach den Pass Rush und der Raiders dem nichts entgegensetzen. Und ich glaube halt, dass die Raiders Offense zu gut ist. Also sie werden mehr scoren als Chicago, ehrlich. Weil die Chicago Offense mit Justin Fields als Quarterback, ja, er ist die Option als Runner. Und ja, sie haben natürlich mit Mooney, sie haben David Montgomery ist jetzt verletzt. Also sie haben Mooney und Allen Robinson im Endeffekt. Und das heißt, hinter dem Run-Game steht auch schon mal ein Fragezeichen. Die O-Line ist nicht gut. Das heißt, ich glaube einfach, dass die Raiders einfach mehr scoren werden. Selbst wenn es nicht beeindruckend wird, glaube ich einfach, dass die Raiders gewinnen.
Ja, bin ich total bei dir. Der X-Faktor ist einfach, dass Montgomery raus ist. Justin Fields braucht ein Running Game, auf das er sich verlassen kann und was nicht nur durch ihn getragen wird. Und insgesamt ist Justin Fields noch nicht bereit, ein Team komplett auf seinen Schultern zu tragen. So weit ist er logischerweise noch nicht und das wäre auch krass, das zu erwarten. Und das dadurch, dass David Montgomery...
Ist halt okay, deswegen ist er nicht untalentiert.
Ja. So. Genau. Nein, er ist einfach unerfahren und das auf der wichtigsten Position und der komplexesten Position im Football. Ja. So, und das ist der Grund, warum er das Team noch nicht tragen kann. Und das ist auch kein Vorwurf und da brauchen sich Bears-Fans jetzt auch keine Sorgen machen. Das ist einfach ganz natürlich. So, aber dadurch, dass Montgomery fehlt, ist das hier auf jeden Fall der X-Faktor. Und die Raiders hatten eine unterirdische, grausame, also wirklich richtig miserable erste Halbzeit letzte Woche. Aber die zweite war gut. So, und die zweite hat gezeigt, dass die Raiders immer zurückkommen können, dass die Raiders auch gut spielen können. Ja? Die Receiver haben mich also sind definitiv auch eine der größten Überraschungen dieser Saison, wie gut die funktionieren. Brian Edwards gefällt mir richtig gut. Renfro läuft krasse Routes. Also diese Shiner-Route, die der da etabliert hat, die ist heftig, Alter. Ich habe vorm Fernseher gesessen und meine Knöchel sind gebrochen. Ja? Also ich habe mir so gedacht, oh, Alter, wenn ich das covern müsste, ne, das wäre uff. Einfach heftig.
Also schaut Renfro würde ich nur noch als Tackler im Punt-Team einsetzen.
Wie smart er einfach war. Als Returner stark. Das zu lesen und da so schnell runterzuschießen und zu sehen, Sekunde, hier stimmt was nicht. So was, ich meine, wie oft passiert das in einem Punt? Einmal von 1000 oder so.
Und der Tackle
er hat das
war
trotzdem
solide.
Gelesen.
Also
der Tackle war, Lehrbuch. Ja, das ist so, das ist so ein Offense-Tackle. Okay, ich muss das so machen, weil so ist ein Form-Tackle.
So tackelt man. Ich habe gelernt, ich muss tief gehen, meinen Oberkörper davor kriegen, den Kopf zur Seite nehmen und die Arme irgendwie rumkriegen.
Ja, richtig, richtig nice. Du tackelt halt kein Defense-Spieler, weil Defense-Spieler wissen, geht auch anders. Also ich konzentriere mich jetzt hier nicht auf den super attraktiven, sexy Form-Tackle. Aber
ich konzentriere mich jetzt hier auf den Hit.
Ja, die Ästhetik des Hits ist mir, die Ästhetik des Tackles ist mir egal. Ich baller einfach. So, und das ist aber, um da nochmal drauf zurückzukommen, einfach ein wirklich starker Receiving-Core und ich habe Darren Waller nicht mal erwähnt bis jetzt. Ja. So, und das ist immer noch der Receiving-Tight-End. Und von daher mache ich mir hier eigentlich keine Sorgen, dass Derek Carr sein Team gegen die Chicago Bears zum Sieg führen wird. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Los Angeles Chargers gegen die Cleveland Browns. Hey, du musst jetzt also, Torben, jetzt wird's langsam wird es tricky, auf die Browns zu setzen, aber ich bin mir ziemlich sicher, du tust es immer noch.
Klar, aber ich habe ja auch geschrieben, Mega-Duell.
Ja, das auf jeden Fall.
Ich sage hier also, dass die Browns-Defense, glaube ich, vom Matchup gegen die Chargers einfach ganz gut passt. Es kann also ich halte halt die Browns für das bessere Team, also von der Besetzung her für das bessere Team, abgesehen vom Quarterback. Und der Quarterback hat aber den meisten Einfluss auf so ein Game. Und die sind halt in verschiedenen Units nicht so weit auseinander, dass Justin Herbert das nicht ausgleichen kann, weil ihn schätze ich doch stärker ein als Baker Mayfield und das deutlich. Und ich schätze die anderen Parts sozusagen nicht so viel schlechter ein. Deswegen wird das ein krasses Duell. Ich glaube aber, dass die Browns gewinnen, einfach aufgrund von Chubb und Hunt und OBJ und der O-Line, die das in der Offense regeln werden, auch wenn Mayfield nur ein durchschnittliches Spiel hat. Und dass die dass Newsom und Ward halt die Receiver sozusagen von den Chargers eindämmen, also dass sie halt nicht 300, 400 Yards Passing haben werden.
Ja.
Und die Run-Defense der Browns ist gut. Das muss man ganz klar sagen.
Was Herbert letzte Woche gezeigt hat, ich glaube, Keenan Allen und Mike Williams hatten zusammen 40 plus Yards, also irgendwie fast nichts. Und dafür hatten Parham, Anderson und Cook Catches. Also da können die Bälle auch anderweitig verteilt werden. Eckler hat da auch irgendwie 82 Receiving Yards oder irgendwie sowas. Ja, also da sind genug Waffen. Das macht aber für mich nicht den Unterschied aus. Was für mich die Frage ist, können die Chargers das wirklich überirdisch starke Running Game der Browns stoppen? Und das ist für mich ein Jein. Sie können es nicht gut stoppen, aber sie können es am Ende gut genug stoppen, dass Justin Herbert Baker Mayfield outscored.
So. Ja, und ich glaube, das kann ich mir vorstellen, ja.
Genau, das wird der X-Faktor sein und ich glaube, es wird kein sexy Game und ich kann mir vorstellen, dass das sogar ein Low-Scoring-Game wird, aber Justin Herbert am Ende diesen einen Touchdown mehr wirft oder zumindest den Kicker so weit in Reichweite bringt. Oh Gott, auf den Kicker setzen bei den Chargers ist tricky, aber auf jeden Fall irgendwie so weit stärker spielt, dass er diesen einen Drive mehr hat. So, und das also, wird am Ende den Unterschied machen. Die Chargers werden das Running Game nicht vernünftig eindämmen können. Da wird ein Average von 5 Yards, denke ich, auf jeden Fall drin sein gegen Hunt und Chubb. Aber Herbert hat am Ende Ticken mehr auf Lager als Baker Mayfield und das macht den Unterschied.
Also ganz klares Ding. Ein krasses Spiel auf jeden Fall, weil es auf einem hohen Niveau passiert und da viel Talent aufeinander trifft. Ich glaube, ein Low-Scoring-Game gewinnen die Browns, ein High-Scoring-Game gewinnen die Chargers. So würde ich es tippen.
Okay, auch definitiv nachvollziehbar. Aber ich muss dazu sagen, ich hätte auch gegen die Raiders gedacht, das wird ein High-Scoring-Game und am Ende war es es nicht.
Ne? Ja, so.
Na, also es waren am Ende noch mehr Punkte als gedacht, aber es war. Also keine Ahnung, ich glaube, das wird auf jeden Fall ein knappes Spiel, ob low oder high.
Ja.
Es wird ein geiles Spiel, auf jeden Fall eins, was man, wenn man noch nicht weiß, welches Spiel man gucken möchte, gucken sollte, weil das wirklich zwei sehr gute Teams sind, die in der AFC um den Number One Seed spielen könnten. Ja. Von daher schaut es euch an und ich glaube, es wird eine knappe Kiste. Ich habe aber, um das nochmal fürs Protokoll, die Chargers und du hast die Browns in diesem Spiel. Und beides ist absolut nachvollziehbar und möglich.
Jeder, der uns ein bisschen hört,
hätte das vorher sagen können. Ich hier nicht auf die Chargers setze, weil ich ein Fanboy bin. In der letzten Season hätte ich ganz oft gegen die Chargers gesetzt. Aber gerade glaube ich an die Chargers. Und Brandon Staley wird irgendwie schematisch hinkriegen, die Run-Game zumindest gut genug zu stoppen.
Gut genug. Also ich finde schon, dass wir das vernünftig reflektieren, was wir hier erzählen. Sagen wir es so.
Okay. Ja. Also wenn nicht, wir sind ein Podcast, lebt damit. Nein, ich denke, da haben wir nichts Utopisches von uns gegeben. Okay, das nächste Spiel. Die Dallas Cowboys gegen die New York Giants.
Und auch hier glaube ich, dass sie vom Talent her gar nicht so weit auseinander sind, die Teams. Aber Jason Garrett kein guter Offense-Coordinator ist. Den einzigen Vorteil ist, den er hat, dass er die Cowboys natürlich in- und auswendig kennt. Ich glaube aber, dass die Dallas Cowboys gewinnen. Auch wenn ich den Giants jeden Sieg gönne, glaube ich, dass die Cowboys gewinnen.
Also. Ja. Ich weiß, ich glaube, die Giants sind nicht in der Verfassung, jede Woche eine krasse Performance abzuliefern, gerade auf der Offense-Seite des Balls. Dafür glaube ich zu wenig an Jason Garrett. Ja, er kennt die Offense der Cowboys, aber wie gut kennt man ein Team in der NFL, wenn man 1 bis 2 Jahre raus ist? Ja, also genau. Dann ist da, also er erinnert sich alles. Er kennt den Quarterback, das ist schon mal nicht schlecht. Ne? Aber trotzdem, er ist da OC und hat mit dem erstmal wenig zu tun und die Defense, das ist schematisch eine andere, das ist von den Spielern eine andere. Also den Vorteil, vielleicht minimal, aber das wird das Spiel jetzt nicht unglaublich stark beeinflussen. Ich vertraue den Giants nicht genug an dieser Stelle und im Gegenteil.
Aber ich muss sagen, es liegt nicht an Daniel Jones.
Gut, Daniel Jones hat jetzt ein wirklich starkes Spiel. So, davor hat er sich irgendwie als Runner entdeckt, irgendwie neu interpretiert. Gut, wenn es klappt, dann von mir aus, weiß nicht, ob das sein Revenge-Mode war, der gesagt hat, boah, letztes Jahr bin ich gestolpert und dafür wurde ich zerrissen, jetzt werde ich einfach zum Überrunner. Na, Überrunner vielleicht nicht, aber ich lasse es mehr zum Teil meines Games werden. Aber ich glaube, das gewinnen die Cowboys. Also die Cowboys sind gerade die sind wirklich stark.
Die sind gut. Das ist ein Top-5-Team für mich. Also um die Power-Rankings schon mal vorzuklären. Cowboys Top-5. Ohne die anderen jetzt für mich umgestellt zu haben. Ich sage jetzt einfach mal Cowboys Top-5. Und danach werde ich das Power-Ranking jetzt
richten. Ich sehe schon, wenn wir das für nächste Woche, wo wir das promoten, unser neues Power-Ranking, und Torben sitzt in der Vorbereitung. Kacke, ich krieg sie maximal auf 7. Wie kriege ich die in die 5 rein?
Wie kriege ich das argumentiert? Verdammt.
Scheiße, habe ich wohl nicht Freunde genommen, weil ich hätte jetzt gesagt, also Top 10 auf jeden Fall, Top 5.
Ja, klar.
Möchte ich an dieser Stelle noch nicht sagen. Top 5, Torben ist festgelegt. Torben hat sich entschieden. Egal, was auch vor allem an diesem Wochenende passiert. Immer noch Top 5, wenn sie gegen die Giants verlieren.
Das ist die Variable in der Aussage, bitte. Also dann würde ich mich nochmal versuchen.
Okay, dann halten wir jetzt hier an dieser Stelle fest. Torben, du darfst deine Aussage revidieren, wenn die Cowboys gegen die Giants verlieren. Ja, das aber das glauben wir beide nicht. Und das halte ich auch für sehr unwahrscheinlich. Deswegen beide hier Sieg Cowboys. Und kommen wir zum nächsten Spiel. Und soll ich dir was sagen? Ich vergesse sie diese Woche nicht. Die Arizona Cardinals gegen die San Francisco 49ers.
Ja. Wer wird's? Sieg Arizona. Also ich halte halt die 49ers für ein gutes Team. So, aber 49ers haben Probleme in der Secondary. Wo ist die Stärke der Arizona Cardinals? Im Receiving Corps. So, dieses Matchup können sie für mich nicht gewinnen. Egal, was drumherum passiert. So, ja. Und egal, was du schematisch auf die Beine stellst, da bist du vom Talentlevel so unterlegen, dass Kyler Murray dieses Secondary auseinandernehmen wird. In dem System, was Kingsbury ihn spielen lässt.
Ja, und du musst halt auch immer Murray als Runner respektieren. Respektieren. Und auch Edwards und respektieren. Und
wir sprechen jetzt nur noch mit englischem Akzent, weil das ein bisschen so, es gibt uns den Grind.
Das gibt uns den Grind, nein. Aber auf jeden Fall, du musst das Running Game respektieren. auch Connor und Edwards machen einen guten Job. Das heißt, du kannst nicht alles gegen den Pass werfen. Ja. Und mein Punkt ist einfach, gibt es ein denkbar schlechteres Game, um seinen ersten Start auf Quarterback hinzulegen? Als gegen dieses Team, dieses 4-0 Cardinals-Team?
Ja.
Ja. Also,
deswegen, also, gibt's nicht. Gerade gibt's
ich denke nicht.
Also,
ich denke nicht, und da kann man von Trey Lance und ich meine, es ist safe, dass er startet. Ne? Also Jimmy G ist also ich glaube, es ist genau. Also ich meine, es ist safe und von daher, es gibt kein denkbar schlechteres Game, als gegen dieses Cardinals-Team auf Quarterback starten zu müssen. Da kann man keine Wunder erwarten und das auch an dieser Stelle kein Vorwurf an Trey Lance. So. Also hier muss wirklich ein Wunder geschehen. Hier muss Trey Lance, weiß ich auch nicht.
Der muss richtig performen.
Abnormal liefern.
No. Und die von Arizona daher. Cardinals dürfen sich gar keine Gedanken machen, was mit Trey Lance passieren könnte, sondern sich auf Jimmy G vorbereiten.
Genau. So. Oh, der spielt?
Oh, die haben einen neuen Import.
Genau. Oh, da haben wir jetzt nicht drauf vorbereitet. Da haben wir gar kein Tape. Nein, also Scheiße. Ich glaube, hier können wir
einem Ami-Running Back.
Damn. Ja. Nein, hier können wir keine Wunder erwarten, deswegen gehe ich da ganz klar mit den Arizona Cardinals und ich werde wahrscheinlich auch, die Cardinals sind das Reverse Texans Team, ich werde erst gegen die Cardinals tippen, wenn es da wirklich irgendeinen Grund für gibt, weil die sind so stark und so balanced diese Season. Spoiler für mein Power Ranking, also das Team ist auf 1 aktuell und ich glaube, den Spoiler kann man riskieren.
Das ist so fancy, was du hier sagst. Du bist ein richtiger Experte.
Ich wette, für ganz viele sind immer noch die Bucks die 1. Okay.
Ja, okay, das kann sogar sein.
Aber ja, ich glaube es
also
wirklich.
Also für mich glaube ich auch nicht. Also ich habe mir doch keine Gedanken gemacht, wie gesagt, aber ich glaube, das kann ich so aus dem Kopf sagen.
Ja, ich denke auch. Okay, kommen wir zu dem nächsten Game, was ebenfalls sehr sehenswert sein wird. Und das ist Kansas City, die Chiefs gegen die Buffalo Bills. Wird das ein heißes Spiel, Tom? Wird das ein heißes Spiel?
Das wird ein High-Scoring-Game. Sage ich jetzt einfach mal so. Und ich sage, das gewinnen die Chiefs, weil Mahomes Bock hat. Also ich habe sogar hier in meinen Unterlagen zwar geschrieben, dass ich glaube, dass die Bills gewinnen, aber ich sage jetzt, Chiefs gewinnen, Mahomes regelt das. Der ist richtig sauer und der will erst geht ihm dieses ganze Kyler Murray-Gerede richtig auf den Sack, weil Mahomes will schon zeigen, dass er der beste Quarterback der Liga ist. Und die Buffalo Bills haben, gegen wen haben die bisher gespielt? So, come on. So, ja, die haben eine gute Defense, aber die ist statistisch gut. Jetzt wird sie getestet, ob sie wirklich gut ist. Und sie ist dann immer noch gut, aber nicht so gut, dass sie die Chiefs eindämmen können. Und deswegen, Sieg, Chiefs.
Ja, ich sag Sieg, Bills. Und zwar gebe ich dir völlig recht. Ich glaube, Mahomes wird ausrasten und Mahomes wird nicht den obligatorischen Turnover zu viel liefern diese Woche. Das glaube ich nicht. Aber auch die Bills scoren verdammt viel. Ja, gegen miese Teams. Aber ich meine, was sollen sie auch machen? Gegen diese miesen Teams haben sie aber auch wirklich sehr viel gescored. Also, ich meine, sie können ja nichts für ihren Spielplan.
Doch, von daher glaube ich. Persönlich.
haben sie so festgelegt. Und wenn das so wäre, dann gut Job. Habt ihr gut ausgesucht, auf jeden Fall. Ja. Nee, aber ich glaube, die Chiefs scoren im Schnitt ein bisschen mehr. Also sind im Schnitt die Offense, die mehr Potenzial hat, auch ein bisschen mehr zu scoren. Aber dafür ist die Defense von den Bills deutlich stärker als die der Chiefs. Und ich glaube, das macht am Ende den Unterschied. Na, die Defense. Die Defense der Bills wird den Bills dieses Spiel gewinnen. Vorausgesetzt, Josh Allen hat ein gutes Game. Ich glaube, Josh Allen hat nach Zach Wilson und noch vor Zach Wilson und Trevor Lawrence, aber dann kommt schon ziemlich baldig Josh Allen, was Turnovers angeht. So, also Der ist noch nicht so richtig drin, aber ich glaube, er wird kein Down-Game haben und deswegen werden die Bills am Ende gewinnen. weil die Defense stärker ist als die der Chiefs.
Also ich sage, das erste Team, was ein Field Goal schießen muss, verliert.
Ah, okay. Ja, und ich glaube, das werden die Chiefs sein, weil die Defense der Bills schafft einen Stopp. So, und bei den Bills, ey, die Offense wird immer besser. Emmanuel Sanders groovt sich ein. Ne, du hast Stephon Diggs, du hast Cole Beasley. Zach Moss wird auch besser auf Running Back. Und so schlecht finde ich die Kombi aus Singletary und Moss gar nicht mehr. Und den Titan, sorry, sowieso. Also Knox, bin Knox-Fan. Also, ja, kann ich gar nicht mehr anders sagen. Die haben ihr Titan. Alles, was ich jemals zuvor gesagt habe.
Ich habe einen richtig schlimmen Ohrwurm von Knock, Knock, Knocking on Heaven's Door, wenn die gewinnen. Das könnten wir einspielen, wenn die Bills gewinnen.
Ja,
und Knox einen Touchdown macht.
Ja, auf jeden Fall. Oh, toll, danke. Jetzt habe ich auch den Ohrwurm. Ach. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Und das ist dann auch schon das Montagsspiel. Und zwar die Baltimore Ravens gegen die Colts.
Indianapolis Colts.
Genau.
Um das Team
genau
vollständig auszusprechen.
Habe ich das ist doch genau das, was ich gesagt habe.
Das ist halt, das ist mittlerweile, jetzt können wir es auch zum Running Gag machen.
Habe ich schon etabliert.
Ja,
habe ich schon etabliert, Tom.
Die Indianapolis Colts verlieren gegen die Baltimore Ravens. Ich glaube, also bei den Colts sage ich immer wieder, die sind in jedem Game dabei. Und die werden auch immer eine Chance haben, weil Frank Reich gut ist, weil Wentz da irgendwie dann doch besser performt als letztes Jahr und zwar nicht auf MVP-Level, aber der macht das schon gar nicht so schlecht mit den Mitteln, die er da zur Verfügung gekriegt hat. Mit der O-Line, die gerade echt wackelig ist. Das ist schon in Ordnung, was Wentz macht. Also an Wentz, sage ich da mal, liegt es jetzt nicht per se. Aber die Ravens Defense ist stark. Lamar Jackson wird genug Lücken finden. Und das reicht. Also die brauchen keine Überperformance, um die Colts zu schlagen.
Das denke ich auch. Ich gehe ja auch mit den Ravens. Wentz ist immer noch angeschlagen und die Ravens sind ein Team, was unglaublich viel blitzt. So, und Wentz mag aktuell verständlicherweise auch keinen Druck. Also wenn du angeschlagen bist, hättest du vielleicht ganz gerne eine clean pocket. Und ich glaube, den Druck wird er nicht gut handeln können und die Ravens werden diesen Druck bringen. Den Druck. Den Druck. Ja, den Druck. Und die Run-D der Colts ist gut. Keine Frage, aber Jackson hat auch letzte Woche gezeigt, dass er im Zweifel auch mit dem Arm gewinnen kann. Und es wird so ein schmutziges Spiel.
Gehen, aber ja.
Ja, also natürlich nicht jedes Spiel. Also Jacksons Arm ist nicht stark genug, um irgendwie einen. Ich meine, die Ravens sind immer noch relativ hoch gerankt. Also ich finde teilweise viel zu hoch. Jetzt wurden ja wieder ganz viele Power Rankings veröffentlicht. So stark sehe ich die nicht. Und wenn Jackson mit seinem Arm gegen ein Team gewinnen muss, was nicht die Colts, sondern die Cardinals sind oder was weiß ich, oder Chargers in der AFC oder die Browns, dann reicht es nicht. Aber gegen die Colts wird es reichen. So.
Genau.
So weit würde ich auch gehen. Von daher auch an dieser Stelle mein Tipp, Baltimore Ravens.
Ey, wir haben alle Spiele predicted.
Ja, ich hoffe.
Ich glaube auch. Weißt du, was jetzt kommt?
Ja, fünfmal. Oder, ja.
Werbung. Mit Quark 10 bekommt ihr natürlich auch weiterhin bis Ende des Monats 10% auf American-Footballshop.de, also bei American-Footballshop.de, auf alles außer Feldtore und Weddell-Helme. Das heißt auf NFL-Merch, auf Functional Stuff, auf alles, was ihr euch wünschen könnt zum Thema NFL, zum Thema American Football. Startet euch aus, bis Ende des Monats habt ihr dafür Zeit, bei American-Footballshop.de. Quark 10 ist das Zauberwort. Einfach beim Bestellen mit eingeben und 10% sparen. Werbung Ende.
Also ich denke mir jede Woche, eigentlich könnten wir das auch aufnehmen und einfach reinschneiden. Aber dann sieht man immer, weißt du, ihr seht das jetzt nicht, wenn ihr den Podcast hört, ne? Aber Torben hat immer so ein Lächeln auf den Lippen, wenn er dieses.
Es ist so schön.
Wenn er zum Pfeifen ansetzt und freut sich richtig, diese Werbung einzusprechen. Von daher nehmen wir das natürlich nicht vorab auf, weil wir möchten Torben nicht seinen Tag ruinieren und seine Freude nehmen.
Außerdem kommt es so viel, viel authentischer.
Ja, da hast du recht.
Oder nicht. Ja.
Da hast du
allein, dass ich mich dreimal verhaspelt habe.
Schön, dass du mir zählst. Okay, Tom, was haben wir als nächstes? Was ist unsere nächste Kategorie?
Unsere Over and Under Kategorie.
Over and Under. Soll ich anfangen?
Leg los. Was ist dein erstes Over and Under oder Under?
Okay. Die Bills Defense hat noch keine 300 Yards zugelassen in dieser Season. Und auch diese Woche halten sie die Kansas City Chiefs unter 300 Yards.
Passing und Rushing Yards. Unter 300.
Total. Unter 300.
Total. Nein. Nein, glaube ich nicht.
Okay. Man muss ja auch mal was riskieren. Ne? Vielleicht klappt es ja wieder. Ich glaube es auch nicht. Aber ich glaube, die Chiefs werden weniger Yards machen, als man vielleicht erwartet. Und 300 okay. ist schon gar nicht. Also ist jetzt nicht so wenig. Also ich meine, 300 ist jetzt, da musst du auch schon ein bisschen was für machen.
Ja, ja klar, aber die Chiefs sind auch gezwungen, was zu machen.
Ja, vor allem die Chiefs leben übers, wirklich, also die Chiefs leben buchstäblich übers Scoren. Wenn die keine Yards machen und keine Punkte machen, haben sie de facto schon verloren. Da ist nichts mit, die Defense rettet uns den Arsch. Nein, gibt's bei den Chiefs nicht. Die Chiefs müssen scoren. Sie müssen. Richtig,
deswegen müssen sie auch mehr als 300 Yards machen. Total auf jeden Fall. Ich habe mit dir diskutiert, ob Passing 300 Yards, aber...
Ja, wobei man sagen muss, ich glaube, Mahomes, der sonst ja immer auch für Big Plays zu haben ist, diese Big Throws, ist ja momentan auf 23 gerankt, hat er erst 5 Stück von oder so.
Also ja gut, aber er ist trotzdem der 5, hat trotzdem die 5 meisten Passing Yards.
Ja.
Also mein erstes Over and Under, Derrick Henry knackt die 200 Yards Rushing.
Puh, gegen die Jaguars. Weißt du was? Let's go. Ja, komm. Weil ich glaube, die müssen sich ganz stark auf das Running Game verlassen und nicht, weil sie, selbst wenn Brown und Jones, ich weiß gar nicht, wie da der Stand ist, also Brown ist ja noch questionable, selbst wenn die beiden fehlen und sie im Game, also die wollen sich auch auf den Run verlassen in diesem Game. Ich glaube, das ist gar keine Frage. Und von daher, Derrick Henry wird wieder 780 Attempts bekommen und was weiß ich. Und da ist dann dieser eine große Run für 80 Yards dabei und deswegen knackt er dann auch die 200.
Wäre geil, deswegen, ich würde es einfach feiern, wenn er so eine Statline auflegt, deswegen sage ich auch over.
Over. Und wenn das so ist, dann haben wir jetzt schon an dieser Stelle vermutlich unseren Football-Quarkster für die nächste Woche. Weil das kann man dann nicht übersehen, wenn ein Running Back über 200 Yards läuft.
Das sind hier Synergien, die wir hier schaffen, ne? Das darf man auch nicht vergessen.
Ja. Oder Fettnäpfchen, in die wir reinstolpern. Okay, kommen wir zu meiner zweiten These, wenn man so will. Trevor Lawrence wirft 3 Touchdown-Pässe und 0 Interceptions.
Bleiben wir sogar beim gleichen Spiel.
Ja.
Ich sage jetzt mal ja. Ich sage, Trevor Lawrence hat ein gutes Spiel. Es wird vielleicht nicht zum Sieg reichen, aber ich glaube, dass das, dass er ein gutes Spiel haben wird.
Ich denke auch, wir werden am Ende dieses Games sagen, es lag nicht an Trevor Lawrence, es lag an Derrick Henry. So, genau. Ich glaube, das könnte ja das Fazit der letzten beiden Thesen sein. Ja, was hast du? Was ist deine zweite?
Mac Jones knackt die 400 Yard Passing.
Oh. Nö. Ich glaube, das ist nicht das, was die Patriots vorhaben. Weiß ich nicht. Also, ich glaube jetzt nicht, dass Bill Belichick gegen die Texans großartig das Playbook öffnen wird und zeigt, hey, das könnten wir alles mit Mac Jones machen. Ich glaube, ich habe ja gesagt, Mac Jones könnte hier ein Breakout-Game haben und damit meine ich, dass er verdammt gut spielen wird. Aber halt, er kann ja auch nur das liefern, was man ihm gibt, die Calls, die man ihm gibt. Und ich glaube nicht, dass das Playbook hier geöffnet wird und ich glaube, dass sie da immer noch viel Damien Harris machen lassen werden, weil es einfach funktioniert und dass es kurze Pässe auf die Tight Ends sind. Nicht. Ich glaube, dass es in diesem Spiel funktioniert. Das will ich damit sagen. Ich glaube, dass es in diesem Spiel funktionieren wird gegen die Texans. 400 Yards, dafür musst du dich schon wirklich heavy auf das Passing-Game verlassen. Das sehe ich nicht, aber ich sehe auf jeden Fall über 300. Über 300. Ich würde sagen, für 400 Yards brauchst du mindestens 2 tiefe Dinger. So 2 richtig inszenierte Big Plays, wo du sagst, jetzt alles oder all or nothing. Und
oder weiß ich nicht, lass ihn wieder 50 Mal den Ball werfen.
Ja, aber da musste ich schon ordentlich summieren. Also 400 ist natürlich auch heftig, ne? Das muss man auch dazu sagen. 400 muss man erstmal knacken. Ich halte es nicht für unmöglich. Ich kann es mir vorstellen. 300 hätte ich safe ja gesagt. Bei 400 sage ich erstmal under, aber möglich ist es auf jeden Fall.
Okay.
Okay.
Weiter geht's.
Let's go. Okay. So, und das ist jetzt einfach auch Trotz, ne? Jetzt bin ich einfach persönlich angegriffen. Deswegen sage ich, die Washington Defensive Line macht 0 Sex gegen die New Orleans Saints. Letzte Woche hatten sie einen.
Nee.
Und das war
Sweat. Also die müssen, genau, also einer von denen ist ja nicht nur Chase Young. Ne? Also die Uhr von Chase Young haben wir jetzt angestellt, aber Payne, Allen, Sweat, Janidis oder wie der heißt, und Young, die werden einmal den Quarterback sacken.
Okay. Hey, letzte einmal Woche nur ein. Aber dieses Woche haben sie eine starke O-Line im Gesicht.
Ja, aber ich sage jetzt mal, sie schaffen es. Also ich vertraue einfach auf diese Qualität, weil ich sehe auch die Defense, also die Defense-Line ist für mich nicht das größte Problem, sondern wenn die ein stärkeres Secondary und ein stärkeres Linebacker-Core hätten, dann wären die auch besser. So, aber die Defense Line ist nur nicht so outstanding, dass sie das alles kaschieren kann.
Ja. Lassen wir uns überraschen. Es wäre richtig witzig, wenn James Winston einfach hinfällt. So, einfach so, bumm. Und dann kommt so ein D-Liner oder irgendwer anders und macht so einen Tipp. Aber es muss auch ein D-Liner sein übrigens. Ich habe gesagt, die D-Line hat 0-6. Ne? Also wenn natürlich dann Cornerback ankommt und ihm auf den Kopf streicht, den Kopf streichelt und sagt, du bist gesackt, weil du gestolpert bist, das gilt nicht. Es muss schon die D-Line sein. Aber ja,
das gilt nicht.
Also es gilt nicht. Sie werden wahrscheinlich einen kriegen, aber es ist zumindest nicht unwahrscheinlich, weil letzte Woche hatten sie auch nur einen und die Saints O-Line halte ich für wirklich stark. Okay, das war, du hast noch eine. Entschuldige.
Ja, kein Problem. Ich meine, dritte ist, Joe Burrow outperformed Aaron Rodgers.
Ja. Das ist einfach jetzt ein überschwängliches Ja. Einfach, weil wir es vorher noch getippt haben. Es wäre jetzt nicht random, wenn wir sagen würden, nö, Aaron Rodgers wird ein richtig krasses Game gegen die Bengals. Weil wenn Rodgers ein richtig geiles Spiel hat und besser spielt als der gegnerische Quarterback, gewinnen die Packers wahrscheinlich. So, und das wird darum nicht der Fall sein. Es wird jetzt nicht sein, dass Rodgers irgendwie 50 Yards wirft und Joe Burrow 500. Aber so, wir reden jetzt hier vielleicht von, Burrow hat 398 Yards und Aaron Rodgers hat nur 300. Und Burrow hat vielleicht 3-1 und Rodgers 1-0 an Touchdowns oder was auch immer. Ne? Also schon beide werden ein gutes Spiel abliefern, aber Burrow hat am Ende, da bin ich bei dir und deswegen sage ich in dem Sinne over. auf jeden Fall, ja, Joe Burrow. Ja. Okay.
Ich würde sagen, hey, let's go. Wir haben Shots Fired noch vor uns. Wir diskutieren ja grundsätzlich in verteilten Rollen, die ab und zu auch nicht unsere wirklichen Meinungen entsprechen. Aber diesmal sprechen wir diese Woche über das Passing Game der Chiefs gegen die Pass Defense der Bills. Wir haben schon ein bisschen während der Folge ab und zu mal angedeutet.
Das ist immer witzig, deswegen, wenn man sich so ausbremsen muss, weil man Punkte nennen will, die man eigentlich für später braucht. Ich könnte jetzt noch was sagen, aber
ich brauche mich hier nicht ausbremsen. Also natürlich, also weil diese Woche hat Tobi aus Positionsgründen nämlich die Pass-Defense der Bills genommen und ich das Passing-Game der Chiefs. Deswegen, Tobi, du hast das erste Wort.
Ach, ich habe das erste Wort. Oh, das ist okay. Okay. Boah, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Sind wir ready? Wir sind ready. Natürlich kann ich jetzt nicht das Chiefs-Passing-Game schlecht reden. Ja, ich werde Teufel tun, weil das ist einfach verdammt gut. Ja.
So, Ende der Diskussion.
Aber, es gibt natürlich auch ein Aber. Ich meine, ja, die Chiefs, aber ich nehme dir jetzt hier schon so ein bisschen die Argumente weg. Ja, die Chiefs sind Nummer 5 in Passing Yards. Aber wen haben sie denn außer Kelce und Hill? Ich habe mal geguckt, was die anderen so haben. Ja, ich meine, Hill, keine Frage, 453 Yards, 4 Touchdowns. Das ist einfach crazy zu diesem Zeitpunkt der Season. Ja. Auch Kelce, 312 und 3 Touchdowns. Aber danach kommen Hartman, 123 und 1. Robinson, 72 und 1. Pringle, 104 und 1. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass Torben nachher sagen wird oder gleich sagen wird, aber sie haben jetzt Josh Gordon geholt. Und der kann, ne? Ja, und der hat vielleicht auch dieses eine starke Spiel, bevor er wieder suspendiert wird oder was auch immer. Aber trotzdem, Josh Gordon jetzt nicht diesen Receiver-Korb unmittelbar in seiner ersten Woche auf ein, ja, ich will gar nicht sagen, ich wollte gerade sagen Next Level, aber Next Level geht ja nicht, wenn Kelce und Hill funktionieren. Aber es fehlt mir die Tiefe. Und weißt du was? Die Bills haben eine verdammt gute Defense und sie haben auch eine verdammt gute Secondary. Na, ich meine, White ist immer noch ein Top. White spielt ein bisschen hinter den Erwartungen, hat eine leicht angeschlagene Schulter und ist, ja genau, aber zu einer Secondary gehören ja nicht nur die Cornerbacks und ich halte sehr viel von den beiden Safeties.
Und was ist mit Hyde und Poyer.
Levi Wallace finde ich per se nicht schlecht, aber es ist auch noch ein weiterer Corner wieder da, der letzte Woche gefehlt hat und das ist Tarrant Johnson. So, und den wiederum finde ich ganz gut. Ich finde auch, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen, aber du weißt, den Corner, den du eben gesagt hast, na toll, das hilft mir jetzt natürlich
Levi
nicht.
Levi Wallace.
Ich hatte einen Hänger. Auch nicht schlecht, aber die beiden Safeties sind verdammt stark. In die Season gegangen sind sie jetzt Nummer 14 und 15 gerankter Safety. Und wenn du ein Safety-Duo hast, was so stark ist, dann ist das richtig nice. Und Poyer ist auch wieder zurück. Der hat gegen die Texans gefehlt, ist jetzt aber wieder da. Also die Secondary ist stark und die Bills Defense hat die highest Pressure Rate mit 41% und das schaffen sie ohne zu blitzen. Blitzen wäre nicht gut, Mahomes ist der beste QB gegen den Blitz, aber sie müssen nicht blitzen, um Pressure zu generieren. Und wenn du vorne Pressure generierst, entlastest du natürlich auch deine Defense. Eine starke Secondary, die dadurch entlastet wird, dass die Front Druck macht, Das ist das Zauberwort, wie man diese Defense stoppen kann. Und ich glaube, sie müssen nicht Hill rausnehmen, indem sie ihren besten Corner, White, opfern und ihn die ganze Zeit als Lockdown hinstellen, sondern ich glaube, dass sie auch schematisch Hill und Kelce eindämmen können. Die Bills spielen viel in Cover 3, in Third-Down-Situations Cover 1, aber ich glaube nicht, dass sie hier ein Island generieren müssen, wo sie White die ganze Zeit vor Hill stellen und sagen, du musst das jetzt irgendwie machen und wenn du das nicht machst, dann hat Hill 350 Yards und wir haben definitiv verloren. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass sie es schematisch hinkriegen werden. Und von daher sehe ich hier die Bills vorne.
Ja, also ich glaube, es ist immer ganz schön in solchen Diskussionen, wenn der Gegner nicht mit seinen eigenen Stärken anfängt, weil die Stärken des Gegners, die er einfach nur kleinreden muss. Tyreek Hill ist das größte Mismatch in der NFL und die größte
Torben hat noch nie eine Erörterung geschrieben. Man fängt immer mit den schwächeren Argumenten an und am Ende kommt das Stärkste. Und mein schwächeres Argument war dann de facto, dass dein Team schlechter ist und mein stärkstes Argument war, dass meine Secondary nice ist. Oder streng genommen die Pressure Rate. So viel dazu, mein Freund.
Ja, kam anscheinend nicht so rüber. Das heißt, du hast deine Argumente falsch gehalten. Also, Tyreek Hill ist das größte Mismatch der NFL. Keiner ist eine größere Big-Play-Maschine. Das heißt, du musst jemanden abstellen und du musst ihn wahrscheinlich sogar in Bracket nehmen. Das heißt, irgendwie in Double Coverage nehmen und einen immer over the top hinstellen, damit das Ding nicht tief läuft. Dann, nur dann hat man eine Chance gegen diese Chiefs Offense, wenn man ihm diese Explosivität nimmt. Die Chiefs haben aber dann natürlich eine weitere, nicht Top 15 Waffe, sondern Top 3 Waffe auf ihrer Position mit Kelce. Und wer covert Kelce eigentlich? Einer der Safeties, die dann runterkommen? Nee, wahrscheinlich so ein Typ wie AJ Klein und der kann nicht covern.
Ich hoffe bitte, dass, also wenn die Bills das hier hören, bitte nicht AJ Klein darauf ansetzen, sondern so, bitte eine Safety.
Ja, weil Matt Milano ist questionable, also der beste Cover-Linebacker, den die Bills gerade haben. So, dann kommt Josh Gordon zurück. Wir haben immer gesagt, die Chiefs brauchen einen Wide-Out-Receiver. Josh
here
Gordon
we are. Ist
genau das, der Wide-Out. Der auf jeden Fall immer noch, so können wir uns sicher sein, einfach von Natur aus ein NFL-Spieler ist. Und von daher glaube ich, der wird performen.
Wie Cole Hartman alle denken?
Ist ein X-Faktor. Ja, also da ist man sich mittlerweile bei Josh Gordon tatsächlich sicher, weil er kam so oft wieder und hat so oft wieder performt. Ne? Und dann hat man halt als X-Faktoren noch Mecole Hartman, man hat Edward Silaire, die auch okay Catching-Optionen sind. Und jetzt machen wir uns nichts vor, gegen wen haben die Bills denn gespielt? Gegen die Pittsburgh Steelers? Ja, stimmt, die können nicht werfen. Gegen Miami, die noch mit Tua gespielt haben? Können auch nicht werfen. Die Washington, das Washington Football Team mit ihrem Backup-QB? Na. Gegen Houston mit Rookie-QB? Also das ist die Challenges, die bisher der Defense gestellt wurden. Und das ist für mich kein Argument. Natürlich sind sie statistisch gesehen gerade eine Top-Defense, aber ich glaube, das ist die Statistik und das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis.
Sie haben aber doch das Beste gemacht, was man in diesem Spiel machen kann. Also sie haben mir keinen Grund geliefert zu glauben, okay,
sie haben gestruggelt.
Sie haben ja, aber das lag definitiv nicht an den zugelassenen Punkten. Und 595 Passing Yards in so vielen Spielen mit 148,8 im Schnitt ist schon verdammt gut. Und ich meine, was willst du machen? Du kannst nichts für deinen Spielplan, Alter.
Gegen Houston, ja, du argumentierst mit der Statistik, die ja definitiv gerade bei so einer kleinen Sample Size nicht wirklich aussagekräftig ist.
Das stimmt, was soll ich an dieser Stelle sagen? Aber ich kann auch nur sagen, dass sie das Beste daraus gemacht haben. Und ich glaube, es wird reichen, um die Chiefs weit genug auszubremsen und um deinen Punkt anzusprechen, dass sie Tyreek Hill raus. Natürlich musst du Tyreek Hill besonders bewerten. Ja? Natürlich musst du den irgendwie gegebenenfalls in der Bracket spielen. Also, dass sozusagen der Corner ihn in Man hat und der Safety on top die Inside wegnimmt oder wie auch immer. Aber das kannst du mit der Secondary auch machen, ohne dass du da zu viele Leute abstellen musst. Und zu deiner Frage, wer nimmt Kelce? Ich hoffe ein Safety. Wenn sie Cover 3 spielen, kannst du den einen Safety runterholen und auf Kelce ansetzen und den anderen Safety desto tief. In Cover 1 sowieso kein Problem.
Und wer Bracket dann Tyreek Hill?
Wer was?
Und wer Bracket dann Tyreek Hill?
Der Corner und der andere Safety, wie gesagt, Hyde, ich halte beide Safeties für verdammt stark, Hyde und Poyer. Und Brackett kannst du inside auch einen Linebacker. Inside kannst du auch den Linebacker aufstellen. Inside kannst du auch im Brackett den Linebacker stellen. Ja, natürlich, er muss ja nur die Inside-Route wegnehmen und das entlastet den Cornerback. Du musst für Brackett jetzt kein Safety runterholen, das kann auch ein Linebacker machen. Du hast verloren, wenn es schematisch so aufgeht, dass am Ende der Linebacker tief mitgehen muss. Das ist dann ein witziges Bild, weil dann sehen wir eine Differenz von 20 Yards und man fragt sich, wo ist der Typ, der Tyreek Hill covern sollte? Aber das darf natürlich nicht passieren. Es wird Tyreek Hill, Tom, ich bin da voll bei dir. Tyreek Hill wird ein starkes Spiel abliefern, aber die anderen nicht.
So, also ich glaube, dass Tyreek Hill wird ein starkes Spiel abliefern und ich glaube auch, dass Kelce ein starkes Spiel abliefern wird. Und ich glaube, weil die Leute Josh Gordon respektieren müssen.
Wo ist denn das, was ist unsere Grenze? Die überlasse ich, letzte Woche habe ich gesagt 250.
300 Yard Passing.
Performt. 300 Yard, so hoch setzt du die?
300 Yard Passing.
Okay, also wenn die Bills unter 300 halten, habe ich gewonnen und sobald es über 300 ist, Passing Yards.
Das muss ja auch eine Challenge sein, weil sonst
stimmt das ja heißt,
so, wenn ich jetzt 250 Yard Passing sage bei Mahomes, dann ist ja so, naja.
Okay, ich sage, dann kann ich mir sowas vorstellen wie Tyreek Hill macht 100.
Tyreek Hill macht ja alleine 180 Yards.
Nee, Tyreek Hill macht 100. Kelce, ich glaube, wir unterschätzen alle White, aber Tyreek Hill macht 100. Kelce macht vielleicht 60 und der Rest kommt irgendwie so auf 40. Ja. Gut, Elea zählt auch, wenn der Bälle fängt. Das müssen wir auch mit einrechnen. Genau. Passing Yards in total. Wird ein knappes Ding und ich bin echt gespannt und ich bin natürlich bei dir, dass das der erste Härtetest für die Bills-Defense ist. Ne? Da kann ich jetzt auch nichts gegen sagen. Ich kann nur sagen, dass sie wirklich das Beste aus dem gemacht haben, was sie... Ich meine, mehr hätten sie nicht machen können. Das sind schon wirklich gute Zahlen, absolut. Aber natürlich ist da der Beweis nicht dabei. Aber was soll ich auch dazu sagen? So, ich könnte jetzt sagen, aber naja, Big Ben ist ein erfahrener Quarterback und so schnell. Nein, es wäre einfach gelogen. Oh, die Dolphins haben eine gute Offense. Die Dolphins haben eine gute... Nein, das wäre natürlich auch gelogen. Und die Texans, ja, mit Mills. Mills, ja, das ist der beste, beste Rookie in dieser Class. Nein, natürlich nicht. So, was soll ich da sagen? Also 300 Yards ist die Obergrenze und wir schauen, wer am Ende recht behält. Okay, das war Shots Fired, oder?
War das Shots Fired? Ich würde sagen, das war's.
Ich liebe diese
Rubrik. Ich auch. Ich feiere es auch. Ey, wenn ihr bis hierhin gehört habt, teilt diese Folge. Vielen lieben Dank für den ganzen Support. Folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Twitch. Folgt uns auf YouTube, folgt uns auf Instagram, teilt die Folge, supportet uns bei Patreon. Ich liebe euch alle. Das letzte Wort hat Tobias Dannenberg.
Was das schon für eine lange Liste ist, ne? Das ist crazy.
Ja, ist krass.
Und du hast, glaube ich, den Discord-Server?
Reddit.
Reddit haben wir auch. Ja, aber gut, okay. Das ist natürlich...
German Football Fans, Reddit. Let's go.
Ja, auf jeden Fall. Okay, von mir. Ich habe auch nicht mehr viel zu sagen, außer ich brauche jetzt ganz dringend meinen zweiten Kaffee. Mach's gut. Ja. Viel Spaß diese Woche mit der NFL und wir hören uns dann wieder nächsten Dienstag. Macht's gut. Ciao.
Ciao. Tschö.